Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Stövesand, guten Morgen. Einzelne Pushbacks, also sofortige Abschiebungen nach Grenzübertritt, sind rechtmäßig. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gestern entschieden und damit womöglich ein Grundsatzurteil gefällt. Mehr dazu gleich im ersten Beitrag. Wir schauen außerdem auf die anhaltenden Proteste in Montenegro gegen das Gesetz zur Religionsfreiheit. Und unsere NATO-Reihe führt uns heute ins polnische Rzeszów, wo eine US-Raketenbasis entsteht. Ein Urteil, das weitreichende Folgen haben könnte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Abschiebung zweier Afrikaner an der spanischen Grenze als rechtmäßig beurteilt. Sie waren direkt, nachdem sie den Grenzzaun zwischen Marokko und Melilla überwunden hatten, aufgegriffen und durch eine Tür im Zaun wieder nach Marokko gebracht worden. Pushbacks werden solche Aktionen genannt, die ab nun vielleicht neu bewertet werden. Denn, so das Urteil, Spanien habe weder das Verbot der Kollektivausweisung noch das Recht auf wirksame Beschwerde verletzt. Die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte revidierte damit die Entscheidung einer niederen Kammer aus dem Jahr 2017. Das jetzige Urteil ist endgültig. Hören Sie einen Bericht von Hans-Günther Kellner.
Veletti Njame war 2014 über den Grenzzaun geklettert, der Melilla von Marokko trennt. Die spanische Polizei wollte mit allen Mitteln die Erstürmung des Zauns verhindern, doch er kam durch und konnte wegrennen. Eine illegale Einreise gibt er 6 Jahre später in Madrid zu, doch einen anderen Weg gab es nicht. Auf legalem Weg kommt man gar nicht bis zum spanischen Grenzposten vor, um dort um Asyl zu bitten. Die marokkanische Polizei lässt dich nicht durch. Der einzige Weg für Flüchtlinge nach Spanien zu kommen, um dort Asyl zu beantragen, ist über die Grenzzäune zu klettern. Du kannst in Marokko niemandem erklären, dass du Asyl beantragen willst. Da gelten gar keine Menschenrechte. Veletti Njame hat inzwischen gültige Aufenthaltspapiere, Arbeit und ist verheiratet. Über das Urteil des Europäischen Menschengerichtshofs kann er nur den Kopf schütteln. Die 17 Richter erkennen in ihrem Urteil zwar einstimmig an, dass die Migranten keine Möglichkeit haben, in Spanien ihr Grundrecht auf Asyl zu beantragen, wenn sie sofort nach dem Überwinden der hohen Grenzzäune von Ceuta und Melilla wieder nach Marokko zurückgebracht werden. Doch daran seien sie selbst schuld, so das Urteil, da sie ja nicht auf legalem Weg nach Spanien gekommen seien.
Man muss als Anwalt und als Menschenrechtsorganisation natürlich immer auch mit ablehnenden Entscheidungen rechnen,
sagt Wolfgang Kalleck, Rechtsanwalt des European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin, der die Klage zweier Migranten aus Mali und der Elfenbeinküste gegen dieses Vorgehen unterstützt hatte. Für eine Stellungnahme zum Urteil war das Team aus Anwälten und Aktivisten eigens nach Madrid gereist.
Womit wir nicht gerechnet haben, ist, dass das Gericht nicht nur die Beschwerden ablehnt, sondern aus diesem Grunde ablehnt. Weil die Behauptung, dass die Beschwerdeführer im August 2014 legale Möglichkeiten zur Einreise und zur Stellung eventueller Gesuche in Spanien gehabt hätten, ist schlicht und einfach falsch. Und das wurde in jedem Stadium des Prozesses zurückgewiesen, und zwar unter anderem in der Hauptverhandlung von der Menschenrechtskommissarin des Europarates und vom UNHCR.
Also vom Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge. Kalleck spricht von einem weltfremden Urteil. Wer vor Bürgerkrieg und Verfolgung fliehe, könne nicht immer reguläre Einreisevorschriften beachten. Menschenrechtsaktivist José Palazón aus Melilla berichtet von einem neuen Vorgehen der spanischen Behörden. Die Pushback-Abschiebungen gäbe es zwar auch noch, doch oft würden Flüchtlinge, die den Grenzzaun überwunden haben, auch ins Aufnahmezentrum der spanischen Enklave geführt, damit dort ihre Personalien aufgenommen werden. Doch der Rechtsanwalt sagt dann, dass er mit dem Migranten nicht sprechen kann, weil dieser zum Beispiel nur Bambara spricht. Die Übersetzer sprechen aber nur Französisch und Englisch. Der Anwalt hat auch nur 2 Minuten Zeit für einen Migranten. So geht es dann in einer Nacht 200 Menschen. Sogar der Ombudsmann der spanischen Regierung sagt, dass es hierbei nur darum geht, Formalitäten vor der Abschiebung zu erfüllen, nicht darum, das Grundrecht auf Asyl zu gewährleisten. Was früher Pushbacks waren, sind jetzt Expressabschiebungen, bei denen der Migrant sich nicht äußern kann. Spanische Medien sehen in dem Richterspruch eine allgemeine Billigung des Vorgehens der spanischen Polizei an den Grenzzäunen. Die Rechtsanwälte des European Center for Constitutional and Human Rights wollen dagegen nicht von einem Präzedenzurteil für die Pushback-Abschiebungen in ganz Europa sprechen, wohl auch, weil die Organisation noch gegen weitere Mitgliedstaaten des Europarats wegen dieser Praxis klagt. Spaniens Regierung wollte das Urteil bislang nicht kommentieren.
Hans-Günther Kellner zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, wonach Spanien weiter umgehend Menschen nach Marokko abschieben darf. Montenegro, der kleine Balkanstaat, hat knapp 700.000 Einwohner. Wenn dort zweimal pro Woche mehrere 10.000 Menschen in mehreren Städten auf die Straße gehen, heißt das also schon was. Sie protestieren gegen das neue Gesetz über Religionsfreiheit, das das Parlament in Podgorica Ende Dezember beschlossen hat. Vordergründig geht es um Besitznachweise der Kirchen. Aber das ist nicht alles. Andrea Bär mit den Einzelheiten.
Gottesdienst in der serbisch-orthodoxen Auferstehungskirche in Podgorica. Die hohe Kuppel überwölbt den goldenen und farbenfrohen Innenraum voller Fresken, Ikonen und Heiligenbilder. Ein bärtiger Priester im goldverzierten roten Gewand läuft durch die Menge der Gläubigen. Er schwenkt einen klirrenden silbernen Weihrauchbehälter. Nach dem Gottesdienst schließen sich mehrere tausend Menschen einer Prozession durch Podgorica an. Vorneweg Priester mit übergroßen Kreuzen. Wir geben unsere Heiligtümer nicht her. Das rufen die Gläubigen und das steht auch auf den wenigen Transparenten in der Menge. Seit Ende Dezember haben landesweit insgesamt Hunderttausende protestiert gegen das neue Gesetz über Religionsfreiheit. Auch diese junge Frau ist empört. Ich komme regelmäßig zu jeder Prozession. Was das Gesetz angeht, hier besteht die maximale Diskriminierung einer Glaubensgemeinschaft. Seit Anfang Januar müssen alle Religionsgemeinschaften belegen, dass Kirchen, Klöster oder Grundstücke ihnen gehören, die schon vor 1918 in ihrem Besitz waren. Damals wurde das Königreich Montenegro schrittweise in das spätere Königreich Jugoslawien eingegliedert. Die orthodoxe Kirche in Montenegro und weitere Kirchengebiete bildeten die serbisch-orthodoxe Kirche. Der jetzt geforderte Eigentumsnachweis sei aufgrund fehlender Quellen schwierig, sagen auch Kritiker außerhalb der Kirche. Gelingt er nicht, fallen kirchliche Objekte und Grundstücke an den montenegrinischen Staat. Der serbisch-orthodoxe Priester Nikola Pejovic kritisiert das neue Gesetz. Die katholische Kirche sowie die islamische und die jüdische Glaubensgemeinschaft seien aufgrund anderer Verträge mit dem Staat nicht betroffen. Das ist ein klassischer Raub und eine Attacke auf das Eigentum einer Religionsgemeinschaft, die bisher nie in Frage gestellt wurde. Die serbisch-orthodoxe Kirche in Montenegro untersteht dem Patriarchat in Belgrad. Sie verfolge großserbische Interessen im unabhängigen Montenegro, gestützt von den Regierungen in Serbien und Russland. Davon ist Stevo Vucinic überzeugt. Der große, ernstwirkende Montenegriner war Politiker und Medienunternehmer und er ist Vizepräsident im Rat der Metropolie der montenegrinisch-orthodoxen Kirche. Diese hat keine Kirchengebäude, kaum Gläubige und Priester. Doch Stevo Vucinic beirrt das nicht. Wir wollen ja nicht, dass die Serben oder die serbisch-orthodoxe Kirche von hier verschwinden. Wir setzen uns dafür ein, dass die montenegrinisch-orthodoxe Kirche und die Priester Zugang zu Klöstern und Kirchen bekommen, die unter Staatsverwaltung stehen sollen. Der Prozess soll dann mit der Zeit zeigen, welche Kirche Kirche stärker sein wird. Dass Hunderttausende zu den Prozessionen der serbisch-orthodoxen Kirche strömen, das wertet Stevo Vucinic auch als Protest gegen die Politik. In der Tat sind viele unzufrieden mit Präsident Milo Djukanovic und seinem dreisten Klüngel. Ihm werden zahlreiche Korruptionsaffären angelastet und Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Auch fehlende Pressefreiheit ist in Montenegro ein Problem. Dabei wären sachliche Informationen zum Kirchenstreit wichtig, findet die Journalistin Milka Tadic-Mijovic aus Podgorica. Wir haben jetzt dieses umstrittene Gesetz über Religionsfreiheit, das Montenegro völlig gespalten hat. Es gibt aber ganz wenige Analysen darüber, was dieses Gesetz nun wirklich bedeutet. Es gibt sehr wenig unabhängige Experten, die ihre Meinung präsentieren können. Der Streit um das neue Gesetz über Religionsfreiheit ist zur Nagelprobe geworden. Die serbisch-orthodoxe Kirche in Montenegro will weiter protestieren, bis es zurückgenommen wird. Präsident Djukanovic sagte im staatlichen Fernsehen, er werde sich nicht erpressen lassen.
Andrea Beer über die anhaltenden Proteste in Montenegro gegen das Gesetz zur Religionsfreiheit. In unserer Europa-Reihe zur NATO blicken wir heute nach Polen. Genauer gesagt nach Radzikowo, wo gerade eine US-Raketenbasis entsteht. Während eine Mehrheit der Polen gerne und viele US-Soldaten im Land haben möchte, als eine Art Abschreckung gegen den Nachbarn Russland, sind die Menschen in Radzikowo skeptischer. Sie fürchten nicht zuletzt, zur Zielscheibe zu werden. Florian Kellermann berichtet.
Radzikowo ist aufpoliert worden. Die Wege in der einförmigen Siedlung wurden im vergangenen Jahr neu gepflastert. Spielplätze wurden angelegt und Büsche gepflanzt, bezuschusst mit Geldern der Europäischen Union. Ein 42-jähriger Lehrer kommt gerade mit Frau und Kind von einem Sonntagsausflug zurück.
Hier nebenan gibt es einen kleinen See. Einen großen Wald. Es ist nicht weit zu einem Spaßbad, zu einem Eisstadion und einer Kegelbahn. Das ist ein attraktiver Ort zum Wohnen.
Die Siedlung Radzikowo besteht aus schmucklosen, fünfstöckigen Häusern mit Eigentumswohnungen. Im kommunistischen Polen wohnten hier Angestellte des nahen Militärflugplatzes. Radzikowo ist strategisch günstig gelegen, in Pommern, nur 30 Kilometer von der Ostsee entfernt. In den vergangenen Jahren sind viele junge Familien aus der nächstgrößeren Stadt, aus Subsk, hierher gezogen. Wie der Lehrer, der seine Entscheidung aber heute bereut.
2 Jahre nach dem Kauf habe ich erfahren, dass hier etwas entsteht, eine Raketenbasis. Wenn ich das gewusst hätte, es hätte doch eine Debatte geben müssen, ob die Bewohner hier das wollen. Ich habe hier investiert und jetzt setzen sie mir etwas vor die Nase, das gefährlich und wohl auch gesundheitsschädlich ist.
Der Wohnungsbesitzer zeigt auf einen neuen Zaun 100 Meter weiter, der am oberen Rand mit Stacheldraht gesichert ist. Wo früher der Militärflughafen war, entsteht gerade eine US-Militärbasis. Von hier aus sollen Abfangraketen gestartet werden können. Gefährlich sei das, meint der Lehrer, weil Radzikowo damit zum ersten Ziel für die Feinde der USA werde. Ein fast 80-Jähriger, der gerade am Spielplatz Sand für seine Pflanzen stibitzt hat, pflichtet ihm bei. Der Rentner hat früher auf dem Militärflughafen gedient, bei der Treibstoffversorgung.
Ich bin sehr erstaunt, dass Polen eine fremde Militärmacht eingeladen hat. Wir wissen überhaupt nicht, was in der Basis vor sich geht. Sehen Sie das Storchennest dort? Seit 3 Jahren schon kommen keine Störche mehr. Da ist doch schon irgendein Radar am Werk oder etwas dergleichen.
Die US-Raketenbasis in Polen sollte schon vor mehr als 10 Jahren entstehen. Doch der damalige US-Präsident Barack Obama hörte auf den Protest aus Russland. Die russische Enklave Kaliningrad liegt nur 200 Kilometer Luftlinie von Rejikovo entfernt. Und Russland sieht sich bedroht von den US-Raketen. Dabei habe die Basis ja eine ganz andere Aufgabe, sagt der derzeitige Kommandeur des US-Standorts, Captain Eric Williams.
The main purpose is to, the base itself is to support the Aegis.
Die Raketenbasis gehört zu unserem Raketenabwehrsystem mit dem Namen Aegis. Es soll Kurz- und Mittelstreckenraketen abfangen, vor allem bei Angriffen aus dem Nahen Osten, sagen wir aus dem Iran.
Eric Williams verabredet sich zum Interview mit dem Deutschlandfunk nicht auf der Basis selbst, sondern in einem Café in der Innenstadt von Subsk, auf Deutsch Stolp. Die Stadt mit knapp 100.000 Einwohnern liegt 8 Kilometer weiter westlich. Williams gehört der Marine an, wie auch die knapp 100 anderen US-Soldaten in Rejikovo. Denn das Raketenabwehrsystem ist jenem sehr ähnlich, das auf US-Kriegsschiffen installiert ist. Wann die Basis fertig wird, kann Williams nicht sagen. Auch über Russland spricht er lieber nicht. Dafür über das gute Verhältnis zu Polen.
Die Leute halten an auf der Straße, wenn sie mich sehen, wollen ein Foto mit mir machen. Ich mag das, an einem Ort zu sein, wo du willkommen bist. Auch unsere Weihnachtsaktion war ein großer Erfolg. 15 Soldaten haben Weihnachten in polnischen Familien verbracht. Sehr viele Familien hatten sich gemeldet.
Auch mit Schulen und mit einem Waisenhaus halte die US-Marineeinheit ständigen Kontakt. Schön und gut, meint der Vizebürgermeister von Subsk, Marek Golinski. Der parteilose Politiker unterstützt die enge militärische Zusammenarbeit mit den USA, wie auch alle wichtigen Parteien im Sejm. Alle polnischen Regierungen richteten sich bisher in Verteidigungsfragen an Washington aus. Aber die Stadt Subsk leide unter der US-Militärbasis, sagt Golinski. Er tritt ans Fenster seines Zimmers im neugotischen Rathaus.
Ohne die Militärbasis könnten wir viel leichter Investoren anlocken. Natürlich ist es gut, dass die Basis Europa schützt. Aber wie kann es sein, dass das auf unsere Kosten geschieht und niemand uns dafür entschädigen will?
Der Vertrag zwischen Polen und den USA sieht vor, dass sich im Umkreis von 4 Kilometern um das Militärgelände herum praktisch kein Gewerbe ansiedeln darf. Und auch im weiteren Umkreis gibt es erhebliche Einschränkungen. Da entschieden sich Investoren lieber für andere Standorte, meint Golinski. Eine 500 Millionen Euro verliere Subsk in den kommenden 25 Jahren, zitiert der Bürgermeister aus einer Analyse der Kommune. Am Standort der Raketenbasis, die gerade entsteht, in Rejikovo und im nahen Subsk, macht sich also Kopfzerbrechen breit. Anders die Stimmung bei den Menschen in Polen insgesamt. Deutlich mehr als die Hälfte wünscht sich die Stationierung von US-Soldaten als Absicherung gegen Bedrohung aus dem Osten.
Florian Kellermann war in Rejikovo, wo eine US-Raketenbasis gebaut wird. Alle Teile unserer NATO-Reihe hören Sie morgen in den Gesichtern Europas um 11.05 Uhr. Europa heute gibt es wieder am Montagmorgen. Hier folgt gleich nach den Nachrichten die Sendung Tag für Tag. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag.